Ja, ihr Lieben, es ist schön, gemeinsam mit euch unseren Herrn und Heiland anzubeten dafür, was er getan hat. Und nun möchten wir auch gemeinsam in sein Wort hineinschauen und diesen Ort des Kreuzes, diesen Ort des Todes zu sehen. Und die Predigt heute, sie trägt den Titel „Das Kreuz der Gnade“. Das, was zuerst aussieht wie ein Kreuz der Verachtung, ein Kreuz des Gerichts, das ist in Wirklichkeit ein Kreuz der Gnade auch für uns. Und manchmal neigen wir dazu, in der Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu zu meinen, dass wir die Geschichte ganz gut kennen und dass sie uns nicht etwa was Neues zu sagen hätte und es keiner Wiederholung bedarf. Aber in den letzten Wochen, als wir auch mit unseren Kindern durchgegangen sind, da lasen wir immer wieder mal durch Verse und ich mich gefragt habe, hoffentlich stellen meine Kinder jetzt keine Frage zu diesem oder diesem Aspekt, denn sonst müsste ich vielleicht mich irgendwie herausreden und erstmal selber wieder neu studieren, weil es immer wieder Dinge gibt, die verstehen wir doch noch nicht so recht. Es immer wieder Dinge gibt, die tun wir irgendwie ab, aber sie berühren immer wieder unser Herz neu. Und so möchten wir heute auf dieses Kreuz blicken, ein Kreuz der Gnade, das uns erfüllen kann mit dieser Botschaft. Wir möchten uns heute mit einer Stelle der Kreuzigung befassen, die wir am Mittwoch schon einmal angeschnitten hatten. Eine Stelle, die nur Lukas selbst beschreibt, die aber sehr besonders für uns ist. Zwei Verbrecher, zwei Mörder, zwei Räuber, die mit Jesus gekreuzigt wurden und die sehr gut ein Spiegelbild für uns darstellen. Und lasst uns diesen Text einmal gemeinsam lesen. Lukas Kapitel 23, Abvers 39. Lukas Kapitel 23, Abvers 39. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte: „Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns." Ein anderer aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: „Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan." Und er sprach zu Jesus: „Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst." Und er sprach zu ihm: „Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein." Soweit das Wort Gottes. Wir befinden uns heute hier an dieser Stelle, während Jesus bereits am Kreuz hängt. Die Evangelisten, sie in den Evangelien beschreiben sie einheitlich, dass Jesus mit zwei weiteren Verbrechern starb. Zwei, die zu Recht dort hingen. Zwei, mit denen er dort gekreuzigt wurde. Manche nennen sie auch Schächer oder Mörder. Und während all diese anderen Dinge bereits geschehen sind, Jesus wurde verhört. Wir haben es vorher gelesen in der Textlesung. Er wurde geschlagen, er wurde gelästert, verspottet, verhöhnt, ausgezogen und misshandelt. Und jetzt hängt er an diesem Kreuz. Aber Lukas beschreibt nicht nur all das, was herum passiert, all die wichtigen Details, die wir wissen müssen, sondern er zoomt hier direkt an dieses Kreuz heran und lässt uns ein Gespräch mithören, lässt uns mithören, was dort wirklich passiert. Was hier passiert in dieser bösartigen Absicht, in diesem Gericht Gottes, in dem Hass und der Auflehnung gegen den Sohn Gottes, was passiert hier mit den Menschen, die das Gleiche erleben, zumindest körperlich? Die Evangelien berichten uns an anderen Stellen, dass Jesus von allen Seiten Schmähungen bekam, von allen Seiten gelästert wurde. Von den Soldaten wurde er verlästert, von den Menschen, die vorbeigingen, von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, von den Obersten, aber auch von genau diesen zwei Verbrechern, die dort gekreuzigt werden. Es heißt hier an einer Stelle in Markus 15, Vers 29, „Und die Vorübergehenden lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten und sagten: „Ha, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige ab vom Kreuz." Ebenso spotteten auch die Hohepriester samt den Schriftgelehrten untereinander und sprachen: „Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten." Der Christus, der König Israels, steige jetzt vom Kreuz ab, damit wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Beide. Sie taten es gemeinsam. Hier sehen wir die ganze Bandbreite der Menschheit. Alle Menschen, die dort sind, sie reihen sich irgendwo ein in dieses menschliche Dasein, die Auflehnung gegen den Schöpfer selbst, die Auflehnung gegen den Sohn Gottes und erheben sich über ihn. Sie alle, alle tun es. Und vermutlich müssen wir nicht lange suchen, um uns irgendwo in diesen Menschen wiederzufinden, irgendwo zu sehen, wo wir zwischen ihnen stehen. Vielleicht nicht diejenigen, die am lautesten geschrien hätten, aber die ihren Kopf geschüttelt hätten und sich vielleicht was dabei gedacht hätten. Die genickt hätten, die ein Wunder sehen wollten, anstatt den Messias zu sehen, der für die Sünden stirbt. Auch die zwei Räuber, die dort hängen, die Verbrecher, die dort zurecht hängen und sterben, sie lästern ihn, sie spotten ihn. Den Christus, den Messias. Das ist so verwunderlich, denn sie tun das mit ihren letzten Atemzügen. So lasst uns einmal sehen, was wir hier in diesen Versen wiederfinden, so herrlich als Spiegelbild auch für uns selbst. Das Erste, das wir sehen, ist verloren in Sünde. Wir sehen in unserem Text jetzt hier in Lukas, dass einer der Übeltäter anfängt, Jesus zu lästern. Nicht mehr beide, sondern es ist dieser eine, der nicht aufhört damit. Er lästert ihn und sagt, bist du nicht der Christus? Bist du es nicht? Dann rette dich doch. Und wenn du schon dabei bist, dann rette auch uns gleich mit. Während Jesus also mit den Verbrechern dort am Kreuz hängt, voller Schmerz und dem Tod so nah, kann dieser Übeltäter immer noch lästern und böse Dinge gegen ihn reden. Für uns ist das heute etwas schwer zu verstehen, warum das auch so verwunderlich ist, weil wir die Praxis der Kreuzigung nicht mehr kennen. Wir wissen nicht, was es bedeutet, wie es einem geht, der an einem Kreuz hängt. Ein englisches Kirchenoberhaupt aus dem 19. Jahrhundert beschrieb die Kreuzigung auf eine Weise, die ich vorlesen will, damit wir es verstehen können. Also am Kreuz hängend in Qualen, die im Laufe der Zeit immer unerträglicher wurden und die unglücklichen Opfer immer wahnsinniger werden ließ, verharrten diese in einem halbtoten Zustand, der auf so grausame Weise unerträglich war, dass sie sich oft dazu getrieben sahen, die Zuschauer oder die Scharfrichter, um liebendes Erbarmen anzuflehen und zu beschwören, diesen Schmerzen, die zu schrecklich waren, als dass ein Mensch sie ertragen konnte, ein Ende zu bereiten. Man war bis zuletzt bei Bewusstsein und oft entflehten sie unter Tränen dem äußersten Elends von ihren Feinden die unbezahlbare Wohltat des Todesstoßes. Denn in der Tat scheint der Tod durch Kreuzigung alles Schreckliche und Grässliche einzuschließen, das Schmerz und Tod überhaupt beinhalten können. Schwindel, Krämpfe, Durst, Hunger, Schlaflosigkeit, Wundfieber, Wundstarrkrampf, öffentliche Schande, lang andauernde Qual, Grauen der Vorahnungen, Kränkungen wegen der unversorgten Wunden. All das wird verstärkt bis zu dem Punkt, der gerade noch auszuhalten ist. Aber all das wird knapp unter dem Punkt abgebrochen, an dem es dem Leidenden die Erleichterung der Bewusstlosigkeit verschaffen würde. Die unnatürliche Körperstellung ließ jede Bewegung zur Qual werden. Die zerrissenen Adern und zerfetzten Sehnen pulsieren mit unaufhörlichem Schmerz. An den offenen, entzündeten Wunden bilden sich allmählich Wundbrand. Die Arterien, insbesondere am Kopf und am Bauch, schwollen unter dem Druck des angestauten Blutes an. Und während jede Art des Elends nach und nach zunahm, kam noch die unerträgliche Qual eines brennenden und wütenden Durstes hinzu. Und all diese physischen Komplikationen verursachten eine innere Verengung und Angst, die der Aussicht auf den Tod an sich, den Tod, den schrecklichen, unbekannten Feind, dessen Herannahen den Menschen üblicherweise aufs Höchste erschaudern lässt, den Aspekt eines köstlichen, wünschenswerten Befreiung verlieh. Das ist das, was bei einer Kreuzigung passiert. Und ja, das ist grausam und Jesus erlitt noch viel grausamere Dinge am inneren Menschen, in der Trennung zu Gott. Aber der Verbrecher, der neben Jesus hängt, erlitt das Gleiche. Er erlitt die gleichen Schmerzen. Jesus ist nicht der Einzige, der diese körperlichen Qualen erleiden muss. Auch die Verbrecher, sie erleben das Gleiche. Und während dieser eine Übeltäter all das miterlebt, all diese Schmerzen miterlebt, wendet er seine letzte Kraft auf. Seine allerletzte Kraft, die noch irgendwo in ihm ist, in seinen letzten Atemzügen, in seinen letzten Stunden, um ihn zu lästern, um sich über ihn lustig zu machen. Nicht nur die Menschen, die vorbeilaufen, nicht nur die Hohepriester, auch Menschen, die kurz vor dem Tod sind, wenden ihre letzte Kraft auf, gegen den Sohn Gottes zu sein. Das scheint doch für uns irgendwie der Höhepunkt der Sünde zu sein, oder? Immerhin haben die anderen Menschen, die haben noch eine Zukunft, die haben noch einen Lebensinhalt, die haben noch etwas, was auf sie wartet. Die Menschen, die vorbeigehen und ihn lästern, sie gehen irgendwann nach Hause. Sie lassen diesen Vorfall hinter sich und können einfach weiterleben. Es ist einfach ein Ereignis ihres Lebens, das sich irgendwo einreiht und ihr Tagesgeschäft geht weiter. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten meinten, ihr Ziel erreicht zu haben. Sie meinten, Jesus nochmal den Rest hier zu geben, ihn zu verspotten. Und wenn er dann stirbt, sie sich noch ein bisschen lustig über ihn machen und dann gehen sie nach Hause und machen einfach weiter mit dem, was sie getan haben. Die Soldaten, sie führen ihren Auftrag einfach aus. Sie haben es oft getan und sie wissen, wie das läuft. Und es ist so in Ordnung. Sie tun ihre Arbeit, gehen nachher nach Hause und morgen haben sie einen anderen Auftrag. Für die Menschen, die dort standen, geht das Leben irgendwie weiter. Aber die Verbrecher, die dort hängen und sterben, dieser Verbrecher hat nur noch ein paar Stunden. Ein paar Stunden, die er leben kann. Ein paar Atemzüge in Qual und Leid. Aber er gebraucht all das, was noch in ihm ist, um den Sohn Gottes zu spotten. Hier sehen wir, wie verdorben der Mensch wirklich ist. Hier sehen wir, wie verloren der Mensch wirklich ist, dass in seiner Sünde noch bereit ist, seine letzten Atemzüge zu gebrauchen, um sich gegen Gott aufzulehnen. Nicht, weil er was dafür bekommt, sondern weil er so ist. Es braucht nicht viel Rationalität oder ein besonderes Durchdenken einer Sache, bis wir uns irgendwann freundlich, aber entschieden gegen Jesus stellen. Nein, der Mensch, er hat nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Er tut es, weil er so ist. Das Herz des Menschen ist so ein gutes Spiegelbild für uns, durchdrungen von Ablehnung gegen Gott. Es ist in uns drin. Es ist nicht in erster Linie, was wir tun, sondern wer wir sind. Wir sind nicht deshalb Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist ein Unterschied. Wir sündigen deshalb, weil wir Sünder sind. Und es ist in uns drin. Es spielt in erster Linie gar nicht so eine große Rolle, was wir tun. Das macht nicht die Schwere des Verbrechens aus. Viele Menschen tun Dinge aus verschiedenen Gründen. Die Frage ist vielmehr, wer bist du, als was tust du? Denn du tust immer, was du bist. Wie sehr dieser Verbrecher hier Jesus selbst ablehnt und verworfen hat, wird darin sichtbar, in welcher Lage, welcher Situation er es tut. All die Menschen können weiterleben, können sich umentscheiden, aber er nicht. Er steht am Ende seines Lebens. Er will es nicht sehen, er will es nicht erkennen. Er will nicht erkennen, dass er krank ist. Er will nicht erkennen, dass er einen Arzt braucht. Der Einzige, der ihn jetzt noch heilen könnte, in seiner Verlorenheit, der stirbt neben ihm am Kreuz. Es ist Jesus, der Arzt. Jesus, der Arzt, den er nicht haben will, den er nicht beachten will, den er viel lieber verachten will. Wie sehr erklärt uns dieser Mann die Notwendigkeit des Kreuzes. Wie sehr erklärt uns dieser Mann, der nicht aufhören kann zu lästern, wie sehr erklärt er uns, wie notwendig wir dieses Kreuz haben. Der einzige Arzt, der helfen kann, beschließt für die Menschen, die ihn so sehr brauchen, zu sterben. Menschen, die ihn nicht haben wollen. Und das zeigt es so gut, wir sind verloren in Sünde. Das ist das, wie der Mensch ist. Als Zweites können wir aber sehen, Überführung von Sünde. Weiter heißt es im Text, der eine, der nämlich aufhört zu lästern, der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Der eine, er lästert, er spottet mit und irgendwann nicht mehr. Irgendwann hört er auf, ihn zu lästern. Wir wissen nicht genau, an welchem Punkt das war. Wir wissen nicht, ob es die Worte Jesu waren, die ihn zur Umkehr bewegten. Wir wissen nicht, ob es die Haltung Jesu war, die liebevolle Haltung den Menschen gegenüber, die ihn hassten. Was wir wissen, ist aber Folgendes. Er verändert seine Sichtweise. Es geschieht eine Veränderung in ihm. Etwas ist anders. Sein Blick verändert sich. Und worauf in erster Linie? Nicht auf die Menschen um ihn herum, sondern auf sich selbst. Sein Blick auf sich selbst verändert ihn. Er hält seinen Kollegen an und sagt, Moment mal, kannst du es nicht sehen, kannst du es nicht merken? Wir sind im gleichen Gericht, wir sind im gleichen Gericht Gottes und wir sollten das fürchten, was uns bevorsteht. Wir sollten fürchten, was jetzt kommen wird als nächstes. Ja, wir alle sind dort irgendwo in diesem Moment angesprochen. Fürchten wir uns nicht? Fürchten wir uns nicht, wenn wir unser Leben einfach leben, blind, was nach uns kommen wird? Fürchten wir uns nicht, einfach Dinge zu tun, die wir tun, ohne daran zu denken, was danach kommen wird? Blenden wir es aus, dass wir uns eines Tages rechtfertigen müssen für alle Worte, die wir sprechen? Blenden wir es aus, dass wir einmal Rechenschaft ablegen müssen dafür, wie wir mit den Menschen in unserem Umfeld umgegangen sind? Blenden wir es manchmal aus, dass wir einmal Rechenschaft ablegen müssen für all die sinnlos verbrachte Zeit? Für alles Böse, das unsere Augen gesehen haben? Unsere Ohren gehört haben, unsere Herzen gedacht haben, blenden wir uns das manchmal einfach aus, dass die Abrechnung für unser Leben irgendwann kommen wird. Dieser Verbrecher am Kreuz, er sieht es. Ja, und wir leben unser Leben, treffen Entscheidungen, tun all die Dinge, die wir selbst für richtig halten. Aber es kommt der Tag, sagt die Schrift, da werden wir das nicht mehr tun. Es kommt irgendwann der Tag, da werden wir all diese Dinge nicht mehr tun. Der Tag, an dem all das Vergangenheit ist. All das gelaufen ist, dann haben wir gelebt und dann haben wir geliebt und dann haben wir gegessen und getrunken und unsere Wünsche des Lebens ausgelebt. Das werden wir alles nicht mehr tun. Und dann stehen wir vor Gott. Wir dürfen vor ihm stehen und wehe uns, wenn wir nicht gerecht vor ihm stehen. Wehe uns, wenn unsere Sünde nicht bezahlt ist durch Jesus Christus. Wehe uns, wenn uns nicht vergeben ist. Wer kann uns dann noch helfen? Wer kann uns dann noch was geben? Dieser Verbrecher erkennt eine Sache und zwar sagt er, wir sind zu Recht hier drin. Wir sind zu Recht in diesem Gericht. Wir bekommen jetzt, was unsere Taten wert sind. Wir werden jetzt uns vor Gott fürchten müssen. Dieser Mensch, er beginnt umzudenken. Er beginnt eine Sache zu verstehen. Ich kann es nicht. Ich kann nicht gerecht vor Gott stehen. Ich kann nicht rechtfertigen, nichts vor Gott vorweisen. Er muss sagen, Gott, ich komme zu dir als Bettler. Ich komme zu dir als Bettler, als armer Mensch, als Verbrecher, kleiner, unnütziger Mensch. Ich komme zu dir als jemand, der genau das bekommen sollte, was er verdient. Für immer verloren und verdammt zu sein, verlassen, eingesperrt und nie wieder freigelassen zu werden. Dieser Mensch erkennt, was seine Taten wert sind. Er erkennt, wohin sein Leben geführt hat. Ewige Trennung zu Gott und er tadelt seinen Kollegen. Kannst du das nicht erkennen? Kannst du das nicht verstehen, dass wir verloren sind? Dass wir mitten in diesem Gericht sind und wir sollten uns vor Gott fürchten? Kannst du es nicht sehen, dass du verloren bist, dass du einen Erlöser brauchst, dass du gerade ausgeliefert in die Verdammnis eingehst? Wie tragisch, wenn wir nicht wissen, nicht sehen können, dass wir in die falsche Richtung gehen. Wisst ihr, viele Geisterfahrer, ich beobachte das immer wieder, sie wissen nicht, dass sie Geisterfahrer sind. Sie stehen nicht morgens auf und sagen, ich habe einen Kaffee getrunken und jetzt fahre ich erstmal falsch rum auf die Straße. Obwohl sie es nicht wissen, ist das, was sie tun, falsch. Manche Menschen warnen sie, aber sie wollen es nicht sehen, sie wollen es nicht hören, sie beziehen es nicht auf sich. Sie fahren in die Richtung, bis etwas passiert, bis es knallt oder bis sie so stark korrigiert werden, dass sie erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Jeder von uns ist so lange ein Geisterfahrer, bis Jesus uns den Blick dafür öffnet, wer wir wirklich sind. Stell dir vor, du gehst in den Laden und kaufst viel ein. An der Kasse erwartet dich auf einmal ein unglaublich hoher Betrag. Und dir fällt ein, du kannst ihn gar nicht bezahlen. Du kannst ihn gar nicht bezahlen. Du hast kein Geld dafür, du kannst es nicht begleichen. Während du einkaufst, weißt du gar nicht, wie teuer dieser Einkauf wird. Wir leben unser Leben und nehmen immer Dinge in unseren Einkaufswagen, in unseren Einkaufswagen des Lebens mit hinein. Aber am Ende stellen wir fest, wir können all das gar nicht bezahlen. Wir können es nicht bezahlen. Und was passiert? Wir werden herausgeschmissen, weil wir nicht bezahlen können. Wenn es niemand gibt, der für dich zahlen kann, dann gehst du leer aus. Und so ist es auch mit Christus. Wir mögen uns vielleicht gegen ihn wenden. Du magst vielleicht deine Zeit für dich einsetzen, deine Liebe, dein Geld, deine Bemühungen, so wie du es willst. Aber bedenke dabei, du kannst es nicht bezahlen. Es holt dich ein eines Tages. Und genau das ist der Moment, an dem dieser Verbrecher das erkennt. Ich stehe jetzt hier, ich hänge jetzt hier an diesem Kreuz und ich bekomme ganz genau das, was ich verdiene. Weil Gott ein gerechter Gott ist. Ich bekomme, was meine Taten wert sind. Ich bekomme jetzt die Abrechnung für mein Leben. Gott ist ein gerechter Gott, der gerecht richten wird. Und jeder bekommt das, was seine Taten, was sein Leben wert ist. Das ist dann der Moment, an dem wir spätestens aufhören zu lachen. Spätestens aufhören, irgendeine Art von Freude zu empfinden. Das ist dann der Moment, wo Schock und Schmerz einsetzt. Weil du merkst, dass dein ganzes Leben keinen Sinn gemacht hat. Es vergänglich und verloren war. Aber dieser Moment für diesen Mann bleibt nicht an diesem trostlosen Zustand stehen, dass er seine Rechnung nicht bezahlen kann, dass er für immer verloren ist. So wie wir nicht an diesem Punkt der Verzweiflung stehen bleiben dürfen. Und so wie Jesus nicht an diesem Punkt der Verzweiflung stehen geblieben ist, sondern dieser Verbrecher, er wendet seinen Blick auf den Retter. Er wendet seinen Blick auf den Retter und er sagt über ihn, dieser hat nichts Unrechtes getan. Er sieht jetzt den an, der kein Unrecht getan hat und muss anerkennen, Jesus ist nicht so wie wir. Er hängt hier nicht zurecht. Er bekommt nicht, was seine Taten wert sind. Er ist gerecht, er ist heilig, er ist sündlos. Dieser hat nichts Unrechtes, Ungeziemendes getan. Er hat nichts getan, was eine Strafe verdient. Im Gegenteil, er ist sauber, er ist heilig, er ist gut. Er blickt diesen Retter an und sagt, dieser Mensch, er hat all das, was wir nicht haben. Wir sind voll mit eigenen Fehlern, mit eigenen Sünden, mit dem eigenen Versagen. Und er schaut dem Tod jetzt selbst ins Auge. Aber er erstickt hier nicht an Selbstmitleid und bedauert sich nicht selbst dafür, sondern er tut etwas Entscheidendes, etwas, das wir immer tun müssen, wenn wir an diesen Punkt der Verzweiflung kommen. Er schaut auf Jesus. Er schaut jetzt weg von seiner Schuld, weg von seinem eigenen Versagen, hin zu dem, der nicht versagt hat. Obwohl es den Anschein macht, dass es so wäre. Von außen sieht es so aus, als ob alle drei Männer das Recht hätten, dort zu hängen oder zu Recht dort hängen würden. Aber derjenige, der in der Mitte hängt, er hängt dort nur, damit du und ich dort nicht hängen müssen. Dieser Mann, er schaut zu Jesus auf und er blickt ihn an und er will seinem Mitsterbenden zeigen, dieser hier, er stirbt unschuldig, er stirbt zu Unrecht. Es passiert immer wieder, dass Menschen zu Unrecht großes Leid ertragen müssen. Und wir meinen dann, sie hätten es irgendwie verdient, länger leben zu dürfen, weil sie vielleicht lange im Gefängnis waren, zu Unrecht. Der eine Mensch lebt ein langes Leben, der andere lebt ein kurzes Leben. Jesus hat den Tod nicht verdient und er sündigt selbst nicht. Das ist das größte Unrecht, das jemals geschehen ist. Wenn ein Mensch beginnt umzudenken, dann passiert immer genau das. Immer das Gleiche. Wir sehen unsere eigene Schuld. Und wir beginnen dann auf unseren Erlöser zu blicken. Und dieser Mann, er blickt auf den Erlöser und er stellt fest, er ist nicht zu verachten. Er ist nicht zu lästern. Er blickt auf den Erlöser, so wie alle anderen auf den Erlöser blicken, aber sie blicken auf ihn, um ihn schlecht zu machen, um ihn zu schmähen, um Witze über ihn zu machen. Aber er blickt Jesus an und er schmäht ihn nicht mehr. Er macht keine Witze mehr, keine provozierenden Sprüche mehr. Nichts von all dem. Er tut es nicht mehr, weil er verändert worden ist, weil er anders geworden ist. Ihm sind die Augen geöffnet worden dafür, wer der Erlöser ist, wer er wirklich ist. Und diese Botschaft, die Botschaft Gottes, wenn sie unser Herz erreicht, wenn sie unser Herz weich macht, dann erkennen wir nicht nur, wer wir sind, verlorene Sünder, die zu Rechten das Gericht Gottes kommen, sondern wir erkennen auch ihn, wer er wirklich ist, der unschuldige Messias. Die Menschen, sie warfen Jesus vor, ein Spinner zu sein, ein Gotteslästerer, wir haben es vorher gehört, und sie brachten Menschen gegen ihn auf, falsche Zeugen. Alles, was sie am Kreuz von ihm sehen wollten, war ein weiteres Wunder. Sie wollten einen Wunderheiler sehen, jemand, der Tricks zeigen kann, aber Jesus war viel mehr als das. Er ist der wahre Erlöser, der völlig unschuldig stirbt. Und dieser Kontrast, der wird manchmal so sehr daran sichtbar, dass auch wir unsere Sünde in aller Klarheit sehen müssen. Die Sünde, die Sündlosigkeit Jesu wird vor allem daran sichtbar, wie sündig wir sind. Letztens kam ich auf einen Artikel über einen Mann, der in Kalifornien 39 Jahre lang wegen einem Doppelmord im Gefängnis saß und dann schließlich mit 68 Jahren entlassen wurde, weil seine Unschuld bewiesen wurde. Dieser gute Mann saß also 39 Jahre im Gefängnis und bekam dann mit 71 eine Entschädigung von 21 Millionen US-Dollar, was natürlich nicht schlecht ist, aber es kann ihn nicht jünger machen und es kann ihn auch nicht dazu führen, sein Leben nochmal zu leben. Und solche Geschichten, die wir immer wieder hören, sie tauchen regelmäßig auf, bewirken in uns immer wieder ein Gefühl von Mitleid und ein Ärgernis über Ungerechtigkeit, weil Menschen zu Unrecht etwas erleiden müssen. Und wir wünschen uns dann, dass wir die Zeit zurückdrehen könnten, um das zu verändern, um Recht zu bewirken. Was ist schon eine Ausgleichszahlung, wenn man nicht mehr viel vom Leben hat? Aber wenn schon so eine Geschichte in uns ein Gefühl von Gerechtigkeit bewirkt, wie viel mehr dann das, was Jesus für uns getan hat? Jesus erlebt das größte Unrecht, das es jemals in der Weltgeschichte gab. Aber wir sehen hier folgende Dinge. Erstens, Jesus war frei von aller Schuld. Er war frei von Schuld. Wir sehen, dass Jesus frei von aller Schuld war. Jeder Mensch hat gesündigt, jeder Einzelne, aber er nicht. Jeder Mensch hat schon mal gelogen, gelästert, schlechte Gedanken gehabt oder sonstige Dinge. Eine Tat reicht aus, um verloren zu sein. Jesus tat nichts davon, zu keinem Zeitpunkt seines Lebens. Zweitens, Jesus gab sein Leben freiwillig hin. Jesus wurde nicht Opfer eines Verbrechens, sondern das, was mit Jesus selbst geschah, das ließ er freiwillig zu. Das hat er sich freiwillig ausgesucht. Jesus hätte zu jedem Zeitpunkt der Kreuzigung es umgehen können. Durch Worte, er ist allwissend, er ist allmächtig. Er könnte alle Dinge tun. Er könnte alles lenken und beeinflussen nach seinem Wohlgefallen, aber er tat es nicht, sondern er gibt sein Leben freiwillig. Aus freien Stücken. Das sagt Jesus selbst an einigen Stellen. Er sagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich gebe es freiwillig für euch. Ein Mensch, der freiwillig zu Unrecht leidet, aber nicht dafür gefeiert wird, nicht dafür angebetet wird, sondern beschimpft, misshandelt und verspottet wird. Genau das ist an diesem Abend geschehen. Jesus gab sein Leben freiwillig für dich und mich hin. Nicht, weil es keinen anderen Ausweg gab, sondern weil er es wollte. Und drittens sehen wir in diesem Blick auf ihn, er sagt kein Wort. Er sagt kein Wort, er rechtfertigt sich nicht. Er streitet nicht, er diskutiert nicht, er kämpft nicht, er schwört keine Rache oder tut sonstige Dinge. Nein, er betet für diese Menschen. Er schüttet sie immer noch mit seiner Liebe aus, die ihn so sehr hassen. Füllt uns dieses Bild von diesem Heiland nicht immer wieder neu, mit wie viel Liebe er dort am Kreuz hängt. Er tut es nicht wie ein ungehorsamer Sohn, der nun irgendetwas tun muss. Er geht dorthin und hängt dort aus Liebe. Und nun sehen wir, wie dieser Verbrecher sich unter diesen Retter unterwirft. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Dieser Verbrecher hat Jesus nicht zu bringen und er hat auch keine Möglichkeit, sich taufen zu lassen. Er kann keine Werke aufzeigen, er kann nichts tun. Er kann vielleicht nicht mal wirklich von Angesicht zu Angesicht mit Jesus reden, aber er bittet ihn. Er fleht ihn an, er sagt, Jesus, bitte denk an mich, denk an mich. In dieser Hilflosigkeit spricht er genau diesen Satz aus, der so sehr auf den Punkt bringt, wie wir vor Gott stehen. Wir haben ihm nichts zu bringen, außer Schuld. Wir können ihm nichts geben, Wir können ihm keine Entschädigung dafür geben, was er erlitten hat. Wir können ihm keine 21 Millionen geben, die irgendwie von Bedeutung wären. Es ist nutzlos. Wir können das nicht wieder gut machen. Er hat es getan, weil wir es niemals können. Wir stehen vor ihm mit leeren Händen und können nur eines tun, ihn um Rettung zu bitten. Er verlangt nicht von uns, dass wir irgendwelche Dinge schaffen oder erreichen. Er will uns das ewige Leben frei anbieten, frei geben. Kostenlos für uns, weil er die Kosten bezahlt hat. Und gleichzeitig muss dieser Verbrecher wohl als einer der einzigen, die dort an dieser Schädelstätte sind, sich zu Jesus bekennen. Wir können ihm nichts geben, um das ewige Leben zu verdienen. Aber es ist notwendig, das ganze Vertrauen in ihn zu setzen. Dieser Verbrecher, er hat nichts mehr übrig. Er hat nichts mehr, gar nichts mehr. Aber er wirft sein Glauben und sein Vertrauen auf diesen Mann, der da am Kreuz hängt, zur Unschuld. Und so haben wir es nötig, genauso wie dieser Mann es tut, nicht nur unsere Schuld zu sehen und dort stehen zu bleiben, nicht nur zu bekennen und zu sehen, dass Jesus zu Unrecht gelitten hat, dass er der wahre Messias ist und für die Sünden der Menschen starb, sondern es ist notwendig, im Glauben auf ihn zu reagieren, uns ihm zu unterwerfen, unser ganzes Leben ihm auszubreiten, indem wir sagen, Jesus, ich habe mein Leben gelebt. Ich habe all das getan. Denke an mich, rette mich, mache du mich neu. Wir können nie gut genug sein, um weitere Schritte zu gehen. Wir können nie gut genug sein, um uns irgendwann taufen zu lassen oder sonstige Dinge zu tun. Wir bekommen diese Rettung allein durch den Glauben. Ich bin mir sicher, hätte der Verbrecher das überlebt oder wäre irgendwie anders vom Kreuz gekommen, hätte er sich sofort anschließend taufen lassen im gleichen Moment. Und was geschieht? Wie reagiert Jesus darauf? Er bekommt Gewissheit über seine Rettung. Jesus gibt ihm die Gewissheit hier, der antwortet und sprach, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus macht hier diese Wahrheit so deutlich, ganz sicher, sagt, wahrlich, es ist ganz sicher, ich versichere es dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst leben. Du fragst dich vielleicht, echt, ist das so einfach? Der Mann sagte ein paar Dinge an seinem Kreuz und das macht sein ganzes Leben wieder gut. Nein, das macht sich nicht sein ganzes Leben wieder gut, sondern es macht das aus, dass Jesus für all das, was er vollbrochen hat, gestorben ist. Nicht, dass wir Worte aussprechen, das ist entscheidend, sondern dass unser Herz im Glauben auf den Messias reagiert. Jesus sieht das Herz von diesem Menschen. Er sieht, wie verloren und einsam und leer er vor ihm steht und die einzige Möglichkeit der Rettung er selbst ist. Nur Jesus allein. Und er sagt zu ihm ganz sicher, ich versichere dir das, du wirst mit mir im Paradies sein. Und das ist der allerschönste Teil, den dürfen wir hier nicht überlesen. Mit mir. Was macht das Paradies so besonders? Was macht die Ewigkeit so besonders letztendlich? Es ist nicht, dass wir an einem schöneren, besseren Ort sind, eine bessere Welt, die Welt 2.0. Das ist nicht das Besondere, viel wichtiger. Das dürfen wir hier nicht überlesen, ist, du wirst mit mir sein. Du wirst bei mir sein. Nach all dem wirst du mit mir dort sein. Schon besonders, oder? Jesus lässt seine Jünger zurück, mit all ihren Sorgen und Nöten, die ganze Welt evangelisieren zu sollen. Aber dieser Verbrecher, der sein ganzes Leben lang nichts als Unrecht getan hat, wird mit Jesus heute im Paradies sein. Er geht den anderen voraus. Was rettet diesen Menschen? Es ist der Glaube an Jesus. Es ist der Glaube an ihn, der sich aus freien Stücken für ihn hingegeben hat und ihn rechtfertigt durch dieses gläubige Herz. Und schau mal, wie besonders es ist. Jesus sagt zu ihm, du wirst bei mir sein. Du darfst bei mir sein. Du wirst eine Beziehung zu mir haben. Du wirst mich sehen und du wirst frei sein von all deiner Schuld. Lass uns nicht vergessen, auf der anderen Seite hängt ein anderer Übeltäter. Er erlebt das nicht. Er denkt nicht um. Er ist nicht schlechter gewesen als der andere Verbrecher, der nun gerettet ist. Er wird ohne Jesus sein. Er wird nicht mit ihm sein, nicht bei ihm sein, ihn nicht sehen, keine Beziehung zu ihm haben. Es wird für ihn keinen Ort der Freude, keinen Ort der Zuversicht geben. Er wird verloren sein. Dieser Ort des Kreuzes ist für uns alle ein Ort, an dem wir entweder reiche Gnade finden, reiche Gnade bei unserem Erlöser, der dort für uns gestorben ist, oder aber es wird ein Ort des Gerichts für uns sein. Wir alle hängen irgendwo sinnbildlich dort, wo diese Männer hängen. Wir alle hängen dort und wir müssen dort hängen, weil wir es verdient haben, für unsere Sünden zu sterben, weil wir es verdient haben, ohne ihn zu sein. Aber wenn wir weg von dem Kreuz der Gerechtigkeit blicken, an dem wir hängen, und hinüberblicken zu dem Kreuz der Gnade, an dem er hängt, an dem er hing, und wir umdenken, umkehren, unsere Hoffnung allein auf ihn setzen, dann sind wir bei ihm angenommen, sind wir bei ihm geliebt, sind von ihm versorgt und begnadigt. Lass uns heute wieder neu bestärkt darin werden, dieses Evangelium, das wir auch hier bei diesem Verbrecher wiedersehen können, während Jesus stirbt, tritt das in Kraft, wird das sichtbar, dieses Evangelium neu zu glauben, es neu zu lieben, doch gerne jetzt im Anschluss in einigen Gebeten zum Ausdruck zu bringen. Amen. Lasst uns gerne aufstehen. Jeder, der beten möchte, darf es gerne tun. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich dafür, dass du über allem bist, dass du nun hoch erhoben bist, aber dass du zuvor den Weg der Leiden und der Qualen gegangen bist, jede einzelne Sünde auf dich genommen hast, Herr. Lob und preisen dich dafür, dass wir, wie schon der Verbrecher, allein aus Glauben, allein durch Gnade gerechtfertigt sind, Herr. Fülle du unsere Herzen heute neu mit dieser Botschaft, dass wir neu leuchtende Herzen und leuchtende Augen haben darüber, wie groß und wie herrlich du bist. Und fülle du unsere Herzen mit Dankbarkeit, Herr. Amen.